Hallo, hallo, hallo an alle, die draußen zuhören. Jetzt, da wir uns ein bisschen besser kennen, falls das Erste ist, was ihr hört, mein Name ist Harry, das ist der Podcast Harry spricht, in dem Harry, ich, spricht. Und nachdem wir uns jetzt also besser kennen durch die Teaser-Folge, ist es Zeit, dass ich habe ja gesagt in der Teaser-Folge, falls ihr es nicht gehört habt, das wird keine großen Enthüllungen hier geben. Und jetzt kommt die große Enthüllung und ich hoffe, ihr sitzt gut oder liegt gut und ich hoffe, das wird euch nicht aus dem Schlaf schrecken oder euch bei der Arbeit behindern, das, was ihr jetzt hört. Ich liebe Flachwitze. Und ich habe angekündigt, dass das hier die Pilotfolge werden wird. Also es ist die Pilotfolge und natürlich, weil ich Flachwitze liebe, fangen wir an mit 10 berühmten Piloten der Geschichte. Ja. Also, Platz 10, Harrison Ford. Harrison Ford, US-amerikanischer Schauspieler, hat gespielt Han Solo in der Star Wars Trilogie in den ersten 3 Filmen und schließlich auch in 2 der letzten 3 Filme. Harrison Ford, privat ein Pilot, der, glaube ich, sogar schon mehrere Male mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Und der fliegt schon genau ungefähr fast so lange, wie er Schauspieler ist. Das heißt, seit über 40 Jahren hat er seinen Flugschein. Platz 9, Tom Cruise. Tom Cruise, gerade eben in den Nachrichten gewesen mit seinem neuen Film Maverick, Top Gun Maverick. Einer der erfolgreichsten Filme, was das Eröffnungswochenende angeht, an den Kinokassen in den USA. Tom Cruise, wir wissen, der verrückte Kerl, der mit seinen über 50 Jahren immer noch aussieht wie beim ersten Film, als er irgendwo in seinen 20ern war, macht seine Stunts immer noch selber, hat beim Filmen des ersten Films Top Gun 1986 seine Liebe zur Luftfahrt entdeckt und ein paar Jahre später, 94, seinen Flugschein gemacht. Er kann sowohl kommerzielle Flugzeuge fliegen, also zivile Maschinen, als auch Helikopter und hat selber ein paar Luxusflugzeuge. Wenn wir schon bei den Schauspielern sind, sagen wir Platz 8 ist vielleicht John Travolta, wir kennen ihn und lieben ihn aus Filmen wie Grease oder Pulp Fiction, wo er Vincent Vega gespielt hat und unter anderem eine geniale Szene mit Uma Thurman hat, die Mia Wallace in dem Film spielt, wo sie beide tanzen. Und zwar ein Twist aufs Parkett legen, der unfassbar ist. John Travolta könnte ebenfalls als Pilot arbeiten, glaube ich. Hat er nicht sogar als Pilot gearbeitet? Steht nicht auf meiner Liste. Anyway. Dann sind wir bei James H. Doolittle. Doolittle ist ein Pilot, der mit 15 einen Gleiter aus Stoff und Holz gebaut hat, eine Klippe runtergesprungen ist und eine Bruchlandung hingelegt hat. Und das war nur einer der ersten 6, 7, 8 Bruchlandungen, die er insgesamt hingelegt hat im Verlauf der Jahre. Und natürlich, jemand mit so einem Kopf tritt der US Air Force bei, wo er einige der, ich sag mal, ikonischsten Momente für die Luftfahrt durchlebt hat. Unter anderem hat er bewiesen, dass man als Flieger, als Pilot sowohl nachts als auch bei harten Bedingungen fliegen kann und hat 1932 einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Ist dann Rennen geflogen, wie diese, heutzutage sind das wahrscheinlich so Red Bull-Veranstaltungen, wo Leute mit diesen kleinen Sportflugzeugen durch diese aufgepusteten, bodennahen, über der Wasseroberfläche nahen, so diese Kegel, die da sind, so durchfliegen. Das war Platz 7. Eigentlich würde jetzt auf Platz 6 Paul Tibbetts kommen. Ich weiß nicht, warum ich Paul Tibbetts auf Platz 6 geschrieben habe, denn Paul Tibbetts ist derjenige, der in den Morgenstunden des 6. August 1945 in die Enola Gay geklettert ist. Ein Bomber, der nach seiner Mutter benannt ist, nach Hiroshima. Und der dann über Hiroshima eine 10.000 Tonnen Atombombe namens Little Boy abgeworfen hat. Den streichen wir von der Liste. Ich meine, Luftfahrt hin und her. Nee. Der kommt schön weg. Wir ersetzen ihn durch. Passt auf, wir setzen ihn einfach durch. Hier, nächste auf der Liste, Beate Uhse. Beate Use war, ihr kennt den Namen wahrscheinlich in vollkommen anderen Zusammenhängen als Luftfahrt, Beate Use war, neben dem, dass sie Unternehmerin war und in Flensburg den ersten Sexshop der Welt gegründet hat, das war, glaube ich, 1961, war sie eine Pilotin, die, okay, das ist jetzt auch wieder schwierig, die ist zur Nazi-Zeit Pilotin gewesen. Ich glaube nicht, dass sie Einsätze geflogen ist so richtig. Wir gucken mal nach. Ist Beate Use für die Nazis geflogen? Mit 18 Jahren Flugzeugführerschein erhalten, Praktikantin, Kunstflug, Renn- und Vorführpilotin. Mhm. Die Kunstflugprüfung konnte sie erst am 19. August 1938 ablegen. August 1937 nahm sie in der Fliegerschule Rangsdorf bei Berlin in einer Heinkel HE-72 mit dem Fluglehrer Tubaschewski ihre erste Flugstunde. Sie arbeitete dann als Praktikantin bei Böcker Flugzeugbau in Rangsdorf, wurde von der Firma Böcker als Pilotin eingestellt und flog neue oder reparierte Flugzeuge ein. Oder überführte sie zum Beispiel öfter nach Ungarn oder in andere Länder. Am 1. April 1942 wechselte Use von Böcker zu dem neu gegründeten Flugzeugreparaturwerk von Alfred Friedrich in Strausberg. Wir sehen, da sind wir ja schon in der Zeit, wo eigentlich, Nazi-Deutschland. So, am 1. Oktober 1944 wurde sie im Rang eines Hauptmanns der Luftwaffe übernommen. Und kurz vor Kriegsende bekam sie die Einweisung auf den Stahljäger Messerschmitt ME-262. Sie floh vor der Roten Armee nach Flensburg und wurde von britischen Truppen gefangen genommen, war in Kriegsgefangenschaft und ließ sich in Flensburg nieder, wo sie schließlich den ersten Sexshop gründete. Eine Beate-Use-Filiale, die damals, das war 1951 mit 4 Angestellten, Versandhaus Beate Use, das Kondome und Bücher zum Thema Ehehygiene anbot. Und Anfang der 1960er Jahre hatte die Firma bereits 5 Millionen Kunden. Man muss sich vorstellen, was das bedeutet, dass eine Frau, und das ist in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch, aber bleiben wir mal bei Deutschland, überhaupt nicht verbreitet, dass Frauen arbeiten. Ich weiß noch, dass die Generation meiner Eltern, gut, ich bin selber nicht in Deutschland geboren, aber die Eltern meiner Freunde zum Beispiel, offenbar war es in den Familien noch gar nicht so üblich, dass Frauen höhere Bildung erhalten, dass Frauen zum Beispiel aufs Gymnasium gehen oder dann was studieren, denn wozu sollte eine Frau denn studieren? Und dass also aber 1951 eine Frau Geschäftsfrau wird, ein Unternehmen gründet und dieses Unternehmen sich auch noch mit einem Thema befasst, das ja heutzutage noch Leuten teilweise die Schamesröte ins Gesicht treibt, wobei wir heute uns teilweise gar nicht vorstellen können, zumindest die, die damals noch nicht gelebt haben, wie prüde die Gesellschaft war. So prüde wie die prüdesten Teile der heutigen Gesellschaft sind, war wahrscheinlich damals ungefähr der Durchschnitt. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ungefähr war es so. 1962 eröffnete sie in Flensburg nämlich ihr Geschäft für Ehehygiene, den ersten Sexshop der Welt. So, also die Korrektur, 51 Versandhaus, 62 Fachgeschäft für Ehehygiene. So rum. Und jetzt, ich zitiere weiter den Wikipedia-Artikel. Auf Anraten ihres Anwaltes eröffnete sie das Geschäft zu Weihnachten, da zur Weihnachtszeit keine Übergriffe empörter Bürger zu befürchten seien und sich die Empörung danach abgekühlt haben würde. In ihrem Geschäft und im Katalog bot sie immer mehr Artikel für die Ehehygiene an. Auf Anzeigen des Volkswartbundes und weiterer Bürger wurden die Artikel polizeilich verfolgt, die der unnatürlichen, gegen Zucht und Sitte verstoßenen Aufpeitschung und Befriedigung geschlechtlicher Reize dienten. Ja, es ist schrecklich, wenn geschlechtliche Reize befriedigt werden. Befriedigung, ganz, ganz furchtbar. Nein, nein, wir müssen alle leiden. Das müssen wir. Tja. Da statt 10 haben wir jetzt 5 gemacht. Das heißt, Beate Use war eigentlich auf Platz 1. Davor hatten wir also Harrison Ford. Wir hatten Tom Cruise. Wir hatten John Travolta. Ironisch, ne? Das sind drei Schauspieler, die privat dann halt fliegen. Aber sei es drum. Wir hatten angedacht, wir haben Herr Doolittle, ne? Legendärer Flieger, später Racing Pilot. Und dann schließlich Beate Use. Natürlich haben wir die Gebrüder Wright nicht erwähnt. Die haben den ganzen Schmuh erfunden. Coole Sache. Dann könnte man noch sagen, oh, der Baron von Richthofen, hier der rote Baron wurde dann genannt im Ersten Weltkrieg. Ja, legendär. Natürlich wahrscheinlich fantastische Piloten, aber irgendwie habe ich gerade keinen Bock auf Krieg. Geht euch das vielleicht genauso? ich habe eigentlich nie Bock auf Krieg. Wer hat denn bitteschön Bock auf Krieg? Niemand mag Krieg. Niemand, der geistig gesund, das sollte man auch nicht sagen, niemand, der, sagen wir mal, keine Probleme hat, mag Krieg. Ja? Probleme mit der geistigen Gesundheit, meine ich. Krieg mögen immer nur die Leute wahrscheinlich, die selber in den Krieg ziehen müssen. Oh Gott, das wird jetzt so eine düstere Episode, dabei soll das ja die Pilotfolge sein. Jetzt sind wir von Hiroshima, Nagasaki über hier, die bei den Nazis gearbeitet, Krieg. Nee. Wir machen mal eine kurze Pause und dann machen wir mit etwas anderem weiter. Wo bleiben die Flachwitze, fragt ihr euch, ne? Jetzt liest ihr hier Wikipedia-Artikel vor und so. Wo bleiben die Flachwitze? Immerhin hast du gerade gesagt, dass Beate Use im Cockpit arbeitet, als Pilotin. Beate Use, Cockpit, wirklich? Kommt da nichts? Schade. Ich glaube, du brauchst eine Pause. Dann kommen halt nach der Pause ein paar Flachwitze. Ihr wolltet das nicht anders. So, Flachwitze, die 50 lustigsten Karlauer zum Mitlachen. Jetzt geht's los. Achtung. Was essen Autos ganz besonders gerne? Parkplätzchen. Warum summen Bienen? Weil sie den Text nicht kennen. Wie nennt man einen studierten Bauern? Einen Akademiker. Was sagt ein großer Stift zu einem kleinen Stift? Wachsmalstift. Wie nennt man ein intelligentes Gemüse? Eine Schlaubergine. Steht ein Pferd am Geldautomat, da fliegt eine Kuh vorbei. Sagt das Pferd, Sachen gibt's. Was ist gelb und schießt? Eine Banone. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Rehinterm Haus. Kommt ein Frosch in den Supermarkt, fragt der Verkäufer, Hallo, was möchtest du kaufen? Sagt der Frosch, Quark. Was ist klein, rot, glänzt und fährt ständig rauf und runter? Eine Kirsche im Fahrstuhl. Wie nennt man einen Keks, der unter einem Bett liegt? Ein schattiges Plätzchen. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Ich habe mich köstlich amüsiert, falls ihr es nicht gehört habt beim Vorlesen dieser Witze, und hoffe sehr, ihr auch. So, das war der kleine Palate Cleanser, das war das Stückchen Ingwer, das man zwischen den verschiedenen Sushi-Arten isst, um wieder was schmecken zu können. Und jetzt der zweite Teil der Sendung, mit dem ich eigentlich das Ganze hier beginnen wollte. Heute ist ein Trailer rausgekommen. Heute ist ein Trailer der Serie Cleo auf Netflix rausgekommen. Und den Trailer gibt's auch auf YouTube, bei Serienjunkies online und so weiter. Und das ist ein Trailer für eine Serie, die bald rauskommen soll, demnächst. Eine Serie, in der Jelle Hase die Hauptrolle spielt und in der ich auch eine Rolle spiele. Ich tauche in Folge 3 auf. Ich darf, glaube ich, gar nicht sagen, als was oder so. Aber auf jeden Fall, zieht euch das rein. Wo wir schon bei Serien und Pilotfolgen sind. Lasst mich euch den Flachwitz erklären. Pilotfolgen sind ja Folgen von Serien, die gedreht werden und dann einem Testpublikum gezeigt werden oder veröffentlicht werden und danach kommt dann eine ganze Serie hinterher oder halt nicht. Manche Pilotfolgen landen ja im Giftschrank. Zum Beispiel wurde ein Prequel für Game of Thrones gedreht. Es wurden zwei gedreht und eins davon ist in den Giftschrank gekommen. Die haben eine ganze Serie gedreht. Stell dir vor, du bist Schauspieler und stell dir vor, du wirst besetzt für den Vorgänger von Game of Thrones, für das Prequel. Das kommt zwar zeitlich danach, spielt aber zeitlich von der Geschichte her zeitlich davor. Und du wirst besetzt und du kriegst Geld und denkst, scheiße, geil, jetzt geht's los. Ich drehe hier in Schottland und auf Neuseeland und wo auch immer und Kroatien und wo auch immer die das drehen und Natur und Pferde und Titties and Dragons, wie man auch Game of Thrones umgangssprachlich nennt. Und dann stellst du fest, scheiße, das wird nicht ausgestrahlt. Das kommt in den Giftschrank. Das wird ein Testpublikum gezeigt und dann entscheidet irgendjemand, nö, das strahlen wir jetzt nicht aus. Das kommt in den Giftschrank. Ihr könnt das gerne gucken. Das findet man im Internet, also nicht die Serie findet man im Internet, aber dass es solche im Giftschrank verschwundenen Inhalte gibt. Das ist, glaube ich, nicht allen Leuten bewusst. Macht euch da mal schlau drüber, das ist richtig spannend oder das können wir in der nächsten Folge machen. Dinge, die aufgenommen worden sind, die aber nie gezeigt worden sind. Aber kurz zurück zu Cleo, abschließenderweise. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, das zu drehen und die Serie spielt teilweise in Berlin und teilweise auf Mallorca und es war toll, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und für dieses Projekt zu arbeiten. Ich habe bereits einen kleinen Ausschnitt sehen können, nicht nur durch den Teaser, der toll aussieht, sondern durch ADR. Ich habe ADR gemacht, das bedeutet, ich glaube, das steht für Additional Dialogue Record oder sowas. Das muss man manchmal machen, wenn Film gedreht worden ist, dass man sich selber zum Beispiel nachsynchronisiert, weil man irgendwas verbockt hat beim Dreh oder weil es Tonprobleme gab oder weil eine Variante gebraucht wird, wie man etwas sagt, dass man etwas trauriger oder fröhlicher sagt oder wie auch immer. Und im Rahmen dessen habe ich ein paar bewegte Bilder bereits gesehen und es ist einfach sehr, sehr gut gefilmt. Und ich glaube, das könnte cool werden. Ah, ich hoffe, den Leuten gefällt's.
Es ist richtig, richtig merkwürdig, von sich selber zu sehen, dass etwas dann auf Netflix ist. Das ist ja, also ich, vielleicht habt ihr nicht Netflix, sondern, keine Ahnung, Disney Plus, Apple oder sowas. Oder Join, vielleicht seid ihr auch RTL Plus Liebhaber, wer weiß. Anyway, ja, sich selber auf so einer Plattform zu sehen, ist für mich eine neue Erfahrung und eine ganz schöne Erfahrung, eine ganz merkwürdige Erfahrung.
Hier fängt der Fame an. Wisst ihr, wir gründen jetzt diesen Fanclub, hier dieser ganz niedrigschwellige Grassroots-Fanclub und dann erobern wir zusammen die Welt und ja, ich werde der Weltherrscher, aber ihr wart von Anfang an dabei gewesen, hey.
Okay, ich bin ein bisschen abgeschweift.
Zurück zur Pilotfolge und zu Pilotfolgen. Eine Pilotfolge habe ich gerade gesehen und zwar von Friends. Und die Serie gucke ich gerade richtig gern. Friends ist eine Serie, die eigentlich in den frühen, späten 90ern, glaube ich, frühe 2000er müssten das gewesen sein, immer im Vorabendprogramm so auf Pro7 lief. Ne? Das war dann so wie war das genau? Die Sendezeiten haben da ja auch so gewechselt. Mal kam das, glaube ich, so um 6 oder 5:30 Uhr nachmittags abends und dann kam das mal immer wieder später, mal immer dienstags. Jedenfalls kam auf Pro7 und damals habe ich das noch nicht so sehr zu schätzen wissen können. Damals hat mich auch so das Lachen aus der Tube gestört, dieses Canned Laughter, weil das wird ja von einem Studiopublikum aufgenommen und natürlich wird das Lachen der Leute, falls sie lachen, aufgenommen und dann an taktisch klugen Stellen eingespielt und manchmal so ein bisschen manipuliert wahrscheinlich. Aber jetzt gucke ich das auf Netflix mit meinen jetzigen Augen und nicht mehr, das ist nicht mehr das 10-jährige Ich, das das guckt und die Sachen halt gar nicht versteht, weil das erwachsene Leute sind, die erwachsene Dinge besprechen. Und es macht richtig, richtig Spaß. Es hat so einen Retro-Charakter. Irgendwie ist es für mich gerade ganz geil, so eine nostalgische Rückschau zu machen und mir Friends anzugucken. Der Punkt ist aber, meine Empfehlung, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt Friends. Schöne Serie, richtig schöne Serie. Auch unanstrengendes Format, so 20 Minuten pro Folge oder 25 Minuten. Was das Schöne daran ist, man hat die Illusion, normale Leute zu sehen. Man denkt sich so, ja, ihr seid ja die Typen von nebenan und es ist so schön, ihr seid 6 Freunde und so. Und dann vergisst man, dass man eigentlich gerade Schauspielern zusieht, die alle wahnsinnig gut aussehen und in New York leben und immer geil angezogen sind. Man sieht sie aber nie auf der Arbeit irgendwie oder nur sehr selten. Die wohnen aber alle in Wohnungen, die so wahnsinnig groß sind, dass man meint, wie können die sich als Kellnerinnen oder Köche oder was sie auch sind beruflich, wie können die sich das überhaupt leisten von diesen Jobs? Bei diesen Preisen in New York, die damals sicherlich auch nicht gerade gering waren, niedrig waren, wie zur Hölle können sie sich diese wunderschöne Wohnung leisten? Und warum arbeiten die nie? Warum sind die alle so hübsch? Das sind alles Fragen, die man sich auf einmal nicht stellt, weil man so in diese Welt versinkt von normalen Menschen, die sich nicht über den Beruf definieren irgendwie. Das mag ich auch ganz gerne, weil das kommt zum Hintergrund. Ja, die arbeitet die und der arbeitet da. Das ist aber nie so, ja, der definiert sich darüber, dass er, keine Ahnung, Richter ist oder die definiert sich nicht darüber, dass sie Ärztin ist oder so, sondern die Arbeit ist so, die tritt so hinter dem Sozialleben zurück. Und es gibt da noch eine Unterscheidung von Arbeit und Sozialleben. Darum mag ich das irgendwie gerade, das zu gucken. Vielleicht sagt das aber auch mehr über mich aus als über die Serie, wer weiß. In der Teaser-Folge hatte ich euch aufgefordert, mir zu schreiben und ein paar Leute haben das tatsächlich gemacht. Viele haben gesagt, ach weißt du was, red doch über was du willst, über was dich interessiert, was ich somit erfüllt habe. Mich interessieren Serien, Flachwitze, Filme und küchenpsychologische, kulturelle Zusammenhänge. Aber einen lese ich doch wohl vor. Und zwar der so ein bisschen ein anderes Fass aufmacht, aber vielleicht können wir dem zumindest so halb auf den Grund gehen. Hallo Harry,
Deinem Aufruf folge ich sehr gern. Als ich dich zuerst auf YouTube sah und hörte, dachte ich nur, wow, so gut würde ich auch gern der englischen Sprache mächtig sein. Ist in Arbeit, fällt mir jedoch schwer. Deine Live-Übersetzungen sind grandios. Vielen Dank für deine investierte Arbeit und vor allem die Zeit, die du dir dafür nimmst. Somit wäre ich dann schon beim Thema die englische Sprache. Du hattest erzählt, dass du die Fremdsprache in der Schule und beim Computerspielen gelernt hast. Letzteres ist auch ein Hobby von mir. Investierte Stunden lassen sich gar nicht erahnen und mein Können der englischen Sprache lässt sich auf School English begrenzen. Hast du Tipps, wie man sich eine Fremdsprache in den Kopf knüppeln kann? Motivation spielt da bei mir eine große Rolle. Vielleicht findest du ja mal die Zeit, darüber ein bisschen was zu erzählen. Freue mich auf deine Podcast-Folgen. Viele Grüße aus Paderborn und einen schönen Feiertag. Jan. PS, die Mail darf natürlich gern vorgelesen oder veröffentlicht werden. Also, lieber Jan, liebe alle da draußen, die Jans Mail verwirrt. Was Jan meint ist, falls ihr mich nicht von YouTube kennt, sondern von diesem Podcast, ich habe auf YouTube Teile des Johnny Depp-Prozesses übersetzt, vor allem den Schluss, und zwar in so eine Art Live-Übersetzung, fast simultan, wo ich es geschafft habe. Und viele Leute haben danach gefragt, warum zur Hölle kannst du Englisch? Und meine Antwort darauf ist, ich habe es in der Schule gelernt, ich habe es durch Computerspielen gelernt, was richtig weird klingt, aber ich hatte einen Computer, seit ich 7 oder 8 bin, damals noch mit Windows 95 und alles mega umständlich und eben halb auf Englisch. Dadurch habe ich es gelernt, dann habe ich es durch Spiele gelernt. Warum hatte ich Spiele auf Englisch? Die Sache ist, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ein Teil meiner Verwandtschaft wohnt in St. Petersburg. Und als Kind, so in den 90er Jahren, sind wir immer wieder meine Verwandten besuchen gefahren, geflogen. Und jeder, der dieselben Wurzeln hat wie ich, wird wissen, damals, zumindest in St. Petersburg, konnte man keine Unterführung benutzen, ohne einen improvisierten Laden vorzufinden. Hinter so eigens dafür aufgestellten Vitrinen, wo quasi in so einem Stand unter der Erde, in dieser Unterführung eben, Computerspiele verkauft worden sind. Und das Ding ist, dass auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, aber natürlich vor allem in Russland, das mit dem, sagen wir mal, mit dem Copyright nicht so ernst genommen wird. Das heißt also, dort unter der Erde wurden Computerspiele, die hier in Deutschland 50 Mark gekostet haben, vertickt für 5 Mark. Und natürlich habe ich zugeschlagen als Kind und mir, meine Eltern haben das warum auch immer erlaubt, dass ich teilweise Computerspiele spiele, die erst ab 16 sind oder die sogar noch verbotener sind als ab 16. Und diese Spiele waren aber alle entweder auf Russisch, was ich dann oft umgestellt habe, weil ich das uncool fand, obwohl ich jetzt die Sprache sehr, sehr mag. Oder die waren halt größtenteils auf Englisch, weil das halt so Raubkopien waren. Das waren, ich sage jetzt, da wurden Computerspiele verkauft, das war nicht so, jetzt werden eh keine DVDs mehr verkauft oder kaum. Aber bevor es diese netten DVD-Hüllen gab, gab es diese großen, unhandlichen Computerspielverpackungen. Und das gab es da alles nicht. Mit Handbuch oder so, nee. Es wurden einfach nur so CD-Hüllen verkauft. Und in diesen Hüllen war dann eine mal mehr schlecht als recht bedruckte CD von irgendeiner raubkopierten Version, die dieser Stand verkauft hat. Und daher kann ich Englisch. Und natürlich, weil ich irgendwann dann bemerkt habe, okay, für meine Arbeit ist es cool, wenn ich Englisch kann. Und ich arbeite ständig daran, in der Sprache besser zu werden. Einfach um zum Beispiel auf Englisch drehen zu können. Und wenn ich einen Rat geben müsste, was Sprachenlernen angeht, um das zusammenzufassen, ist, es jeden Tag zu machen, sich mit so vielen Dingen aus der Sprache, die man lernen will, wie möglich zu umgeben. Das Handy auf Englisch zum Beispiel stellen. Englische Bücher lesen, englisches YouTube gucken, englische Serien, also oder Dinge in Originalsprache gucken. Es sind also diese zwei wichtigen Dinge. Das eine ist die Immersion, die sogenannte, also sich mit diesen Inhalten zu umgeben, in der Sprache ein bisschen zu leben und die Sprache auch zu verwenden. Und das zweite ist die Regelmäßigkeit. Am besten jeden Tag und am besten, man fängt an wirklich mit 5 Minuten, arbeitet dann etwas an einer Sprache, zum Beispiel 5 Minuten pro Tag für 2 Wochen. Und dann nach 2 Wochen macht man aus den 5 Minuten 7 Minuten und dann nach noch 2 Wochen 10 Minuten. Und so steigert man sich langsam, bis man festgestellt hat, ich habe eine neue Gewohnheit. Ich verbringe einen Teil des Tages mit dieser Sprache. Und das ist eine Langzeitstrategie, die auf die quasi fast schon auf schleichende Art einem diese Sprache holt. Jegliche Versprechungen, dass man Sprachen in sehr kurzer Zeit sehr gut lernen kann, sind, sage ich mal, hauptsächlich Marketing-Sprech wahrscheinlich. Wenn man einen Beruf hat, wenn man berufstätig ist und nicht den ganzen Tag die Sprache lernen kann und das zu seinem Beruf macht, dann, und selbst wenn man die Zeit hätte, ist trotzdem meines Erachtens nach die beste Strategie, langsam anzufangen, diszipliniert zu sein, nicht weniger, aber auch nicht mehr als 5 Minuten zu machen und dann diesen Zeitraum langsam steigern. Und so kann man sich im Prinzip, glaube ich, sogar eigentlich alles beibringen. Und vielleicht hört ihr an dieser Stelle schon die Schlussmusik. Wir sind jetzt fast beim Ende angekommen. Bleibt nur zu sagen, das war die Pilotfolge. Es war mir eine große Freude, dass ihr alle zugehört habt. Das hier ist weiterhin Work in Progress. Ich bin noch bei der Findung dabei. Auch wenn das jetzt so der Entwurf war, wird es wahrscheinlich genauso weitergehen. Wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, über die ich sprechen soll, eurer Meinung nach, dann schreibt an allesnurgeklautkontakt@gmail.com. Die Adresse steht in der Beschreibung dieses Podcasts, wo auch immer ihr es hört, auf allen Plattformen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, gebt diesem Podcast 5 Sterne, 6, aber wenn es nur 5 gibt, dann 5 oder 10, wie auch immer, die maximale Anzahl an Sternen, ihr versteht mich, damit dieser Podcast von vielen Leuten gehört werden kann. Und natürlich, wenn ihr das wollt. Oder macht das einfach nicht. Seid selber, bestimmt selber euer Leben. Nehmt euer Leben selbst in die Hand. So, damit, das ist doch ein gutes Schlusswort. Das ist das Ende der Pilotfolge. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Sonntag. Jeden Sonntag neu. Mein Name ist Harry und ich spreche auch nächsten Sonntag. Ciao.